Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Das spanische Wort resistiré heißt übersetzt so viel wie ich werde widerstehen oder auch ich werde das überleben. Spanien erlebt gerade das Revival dieses Songs aus den 80ern, interpretiert von 30 spanischen Künstlern im Hausarrest. Eine trotzige Hymne der Ausgangssperre, millionenfach gesungen auf Balkonen und geklickt im Netz. Resistiré, ein Song, der Mut machen soll in einer Krise, die in Europa Spanier und Italiener am schlimmsten trifft. Das Virus tötet auch hier tausende Kranke und den Gesunden nimmt es die Lebensgrundlage. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Madrid, Marc Dugge. Herr Dugge, Madrid ist seit Wochen einer der Hotspots der Corona-Krise in Spanien. Was können Sie uns über die aktuelle Situation vor Ort sagen?
Ja, hier in Spanien guckt natürlich jeder aktuell immer auf die Zahlen drauf. Setzt sich der Trend zur Verlangsamung der Epidemie fort? In den letzten Tagen hatten wir ja ganz gute Nachrichten. Also die Zahl der Toten beispielsweise, die ist täglich eigentlich gesunken. Gestern ist es dann mal wieder ein bisschen hochgegangen. Aber nachher werden wir die neuen Zahlen bekommen, wahrscheinlich so gegen 12 Uhr. Und dann ist klar, ob sich der Trend auch fortsetzt. Darauf hoffen natürlich alle. Aus den Krankenhäusern wird berichtet, dass es etwas sich entspannt hat in den Intensivstationen. Also nicht mehr ganz so chaotisch zugeht, auch wenn sie nach wie vor natürlich noch völlig überlastet sind und es nach wie vor auch an Schutzausrüstung fehlt.
Woher stammen diese Zahlen über Infizierte und Tote in Spanien? Wie kommen sie zustande? Wird hier genauso umfangreich getestet wie in Deutschland?
Also die Zahlen werden von den verschiedenen Regionen geliefert, allerdings wird dann unterschiedlich gezählt. Das hat in den letzten Tagen auch für viel Verwirrung gesorgt, beispielsweise was die Auslastung der Intensivstationen angeht. Einige Regionen, hier heißen sie ja Comunidades, also vergleichbar den Bundesländern, melden die akkumulierten Zahlen, also die Menschen, die schon mal durch die Intensivstation durchgegangen sind und nicht die, die aktuell drin sind. Das machen wiederum andere. Insofern gibt es da ein ziemliches Zahlenchaos, auch bei den Fällen, die hier Hospitalizados genannt werden, also die Leute, die in Krankenhäusern behandelt werden. Auch da wurde teilweise akkumuliert und teilweise auch nicht. Also es ist ziemlich chaotisch, muss man ganz klar sagen. Die verlässlichste Zahl ist tatsächlich traurigerweise die der Todesfälle, auch wenn da nahe liegt, dass die auch deutlich höher sein könnte, weil viele Menschen, die beispielsweise in den letzten Wochen in Altersheimen gestorben sind, nicht getestet worden sind, ob sie den Coronavirus in sich getragen haben und es einfach dann sozusagen wegen einer Herzstillstand oder eine Kreislaufschwäche erlegen sind, wenn vielleicht in Wirklichkeit dann doch der Coronavirus dahinter gesteckt hat. Also es ist relativ schwierig. Insgesamt muss man aber sagen, anders als in Deutschland, wird eben nicht breit getestet in Spanien. Es haben vielerorts einfach die Tests gefehlt und so wurden Menschen gesagt, dass sie, wenn sie Symptome haben, erstmal zu Hause bleiben sollen, eine Nummer anrufen und sich dann Instruktionen geben lassen sollen vom medizinischen Fachpersonal, dass aber dann eben tatsächlich oft keine Tests gemacht wurden. Insofern kann man davon ausgehen, dass Fälle, die sich dann nicht verkompliziert haben und die zu Hause auskuriert worden sind, dann möglicherweise auch Corona-Fälle waren, von denen wir gar nichts wissen.
Besonders dramatisch sind uns ja die Bilder in den Krankenhäusern in Erinnerung. Gibt es mittlerweile genug Betten, genug Beatmungsgeräte und Schutzmaterial für das Personal?
Also Spanien versucht da alles aufzufahren, was irgendwie geht. Beispielsweise wurde hier in Madrid eine Messehalle zu einem Lazarett umgewandelt, muss man sagen. Da wurden lauter Betten aufgebaut. Auch in Hotels werden leichter Erkrankte untergebracht, um die Krankenhäuser zu entlasten. Das hat schon Wirkung gezeigt. Also man muss sagen, das hat die Lage in den Krankenhäusern etwas entzerrt. Nichtsdestotrotz, es fehlt natürlich weiterhin an Beatmungsgeräten. Es fehlt an Kapazitäten in den Intensivstationen. Spanien hat weniger als ein Sechstel der Intensivbetten, die beispielsweise Deutschland hat. Wir haben ungefähr 6.000. In Deutschland sind es ungefähr 40.000 nach aktuellem Stand. Aber auch hier rüstet man um. Da werden Operationssäle zu Intensivstationen umgebaut. SEAT hier in Spanien baut jetzt beispielsweise auch Beatmungsgeräte. Und man versucht da Entlastung zu schaffen, wie es irgendwie geht.
Und müssen sogenannte Triage-Entscheidungen wie in Italien auch in Spanien gefällt werden? Also, dass scheinbar aussichtslose Fälle etwa aus Mangel an Beatmungsgeräten nicht mehr behandelt werden?
Ja, auch das wird aus spanischen Krankenhäusern berichtet. Auch hier werden diese Entscheidungen getroffen. Angesichts der Lage in den vergangenen Wochen ist das auch, ja, schwer verwunderlich, denn es fehlte einfach an Beatmungsgeräten. Und dann wurden Ärzte in diese traurige Situation versetzt, entscheiden zu müssen, wer bekommt eins und wer nicht.
Angesichts dramatischer Zahlen von Toten und Infizierten hat die spanische Regierung vor 2 Wochen die bereits verhängten Restriktionen weiter angezogen. Premier Pedro Sánchez hören wir jetzt.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana.
Alle Angestellten, die in nicht lebensnotwendigen Bereichen arbeiten, müssen in den kommenden 2 Wochen zu Hause bleiben, so wie sie es normalerweise am Wochenende tun, sagt Sánchez da. Herr Ducke, kann man sagen, dass die Regierung in Spanien das Coronavirus lange Zeit unterschätzt hat, jetzt umso restriktiver vorgeht und damit, wenn auch spät, Erfolg hat?
Ja, ich glaube, das ist eine legitime Lesart der Ereignisse, muss man ganz klar sagen. Also Spanien hat spät reagiert und unzureichend reagiert. Das kann man, denke ich, schon mit Klarheit sagen. Beispielsweise gab es hier am 8. März eine große Demonstration in Madrid für Frauenrechte, für Gleichberechtigung am Tag der Frau. Und diese Demonstration fand statt unter dem Segen der Regierung, obwohl die schon wusste, dass die Lage angespannt ist, dass es entsprechende Berichte gab und Warnungen auch von internationalen Organisationen, beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation, die vor solchen Veranstaltungen abgeraten hat. Das hat sie sich auch sehr zum Vorwurf machen lassen müssen, die spanische Regierung. Es sind dann auch tatsächlich Ministerinnen am Coronavirus erkrankt, die bei dieser Demonstration mit dabei waren. Ob sie sich da angesteckt haben, ist natürlich unklar. Aber also es auf jeden Fall, denke ich, da kann man ganz klar sagen, das war eine Fehlentscheidung. Und Pablo Iglesias, der Vizeregierungschef, hat in einem Interview auch vorgestern gesagt, dass die Regierung natürlich auch Fehler gemacht habe und dass man die aber nach der Krise dann in Ruhe analysieren werde. Ich habe gestern auch in der Pressekonferenz der Regierung eine Frage stellen dürfen über Videokonferenz und habe dann auch gefragt, warum in Spanien denn diese Ausgangssperre so restriktiv ist. Die ist ja mit die strengste in Europa. Man darf hier ja nur wirklich für die dringendsten Dinge das Haus verlassen, mal eben zum Einkaufen gehen oder zum Arzt. Man darf aber nicht beispielsweise spazieren gehen oder joggen gehen, wie das in Deutschland noch der Fall ist. Und da hat dann auch die Regierung geantwortet, dass sie das schon sehr klar wissen, aber dass eben diese Maßnahmen jetzt auch Früchte tragen. Und ich denke, die Regierung wollte dann wirklich ganz klar Grenzen setzen und ganz klar diesen harten Kurs verfolgen, um wieder das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen.
Und die Spanier lassen sich das alles gefallen? Es gibt keinen Widerstand?
Es gibt erstaunlich wenig Widerstand, könnte man sagen, denn die Maßnahmen sind ja wirklich weitreichend. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt viele Familien, mehrköpfige Familien mit kleinen Kindern seit Wochen ja eingesperrt sind zu Hause, Kinder können nicht raus, das ist schon eine sehr harte Situation. Die Leute ertragen es zum großen Teil mit einer stoischen Ruhe. Und ich habe auch gemerkt, dass so Debatten, könnte man das nicht mal lockern oder muss man das denn so hart machen, dass die bei vielen Spaniern gar nicht gut ankommen, die dann das als unsolidarisch empfinden und als gefährlich, solche Debatten anzuzetteln. Alle hoffen natürlich darauf, dass es so schnell wie möglich Lockerungen gibt, aber dann eben auch so, dass man das auch mit gutem Gewissen machen kann.
Und für das Volk von Fiesta und Siesta muss das ja nochmal wesentlich schlimmer sein als zum Beispiel für die Deutschen, oder?
Ich denke ja. Also ich denke, dass die Spanier eben Menschen sind, die die Gemeinschaft suchen. Viele Spanier sind gerne unter anderen Menschen und zwar unter vielen. Und man geht gerne raus, man macht gerne zusammen Sachen, man verbringt gern Zeit miteinander. Das gilt im Übrigen auch eben für Familien, auch mit den Alten. Also junge und alte Menschen sind hier viel im Kontakt, anders als in Deutschland, wie ich das immer wieder erlebe. Das dürfte auch dazu beigetragen haben, dass Spanien so hart von der Epidemie getroffen worden ist. Denn die Alten haben sich dann oft eben infiziert bei den Jungen. Es gibt einfach diesen Generationsaustausch viel mehr. Aber klar, also wenn ein so harter Lockdown ist wie hier, dann ist das für die Spanier wirklich eine unglaubliche Nervenbelastung.
Wenn wir jetzt mal auf die wirtschaftliche Seite schauen, Spaniens Wirtschaft war ja schon in der Euro-Krise schwer gebeutelt, hatte sich gerade erholt, braucht jetzt Hilfe, befürchtet wird auch hohe Arbeitslosigkeit, braucht Hilfe eben und verlangt sie auch von Deutschland, Stichwort Corona-Bonds. Das Duo Merkel-Sanchez soll in dieser Frage ja auch schon kollidiert sein. Geht es hier nicht nur um Cash, sondern auch um Moral?
Also das ist zumindest die Lesart, die die spanische Regierung anbietet. Sie sagt, wir sind gemeinsam von dieser Krise getroffen. Dieser Coronavirus trifft alle europäischen Länder. Er trifft den Süden umso brutaler. Und das sehen wir in Italien, das sehen wir in Spanien, das sehen wir auch teilweise in Frankreich. Sie fordern europäische Solidarität und zwar eben keine Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden, sondern sie wollen, diese Regierung will vor allen Dingen eben auch materielle Zusagen im Sinne von einer Vergemeinschaftung der Schulden, also Stichwort Eurobonds. Spanien hat das sehr ins Gespräch gebracht, ähnlich wie Italien. In Deutschland sind sie damit nicht auf offene Ohren gestoßen. Die deutsche Regierung will andere Instrumente einsetzen. Und da ist auch eine gewisse Gefahr, denke ich, dass in diesem Moment sich an so einer Frage so eine Kluft zwischen Nord und Süd auftut, die beobachte ich jetzt schon. Hier, der ich hier lebe, in der Presse, auch in den Diskussionsrunden, die man so im Radio und am Fernsehen hört, da werden oft gar nicht so die Dokumente pro und contra von solchen Bonds, von so einer Vergemeinschaftung der Schulden wirklich gewendet, sondern das wird eigentlich immer auf diese Metaebene gehoben. Das finde ich persönlich sehr beunruhigend. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht auch sogar nicht die konservative Opposition ein bisschen recht hat, wenn sie sagt, da wird jetzt quasi so eine neue Front aufgemacht, um auch, ja, vielleicht nicht den Schuldigen außen zu suchen, aber zumindest vom eigenen Versagen so ein bisschen abzulenken und die Debatte auch nach Europa zurückzuspiegeln. Da könnte schon ein bisschen was dran sein. Ich hoffe, dass man da wirklich doch auf den grünen Zweig miteinander kommt. Ich habe gute Hoffnung, dass das auch so ist. Also die Spanier haben sich in der Vergangenheit in solchen Fragen dann doch eher pragmatischer gezeigt und sich da nicht zu sehr exponieren wollen, am anderen Ende der Skala sozusagen. Aber noch sind die Diskussionen ja nicht vorbei.
Wir haben Pedro Sanchez gehört, der vor 2 Wochen striktere Ausgangsregeln für 2 Wochen verkündet hat. Das läuft jetzt am Wochenende aus. Wie soll es nun weitergehen? Gibt es da schon Ankündigungen?
Nein, die gibt es noch nicht. Man hört immer öfters, auch in den offiziellen Statements, so Sätze wie, ja, wir müssen mal gucken, wo wir dann lockern können und ob ja vielleicht auch mal ein Spaziergang möglich ist. Also ich gehe mal davon aus, dass die spanische Regierung schon sehr weiß, dass sie irgendwo jetzt für Entlastung sorgen muss, dass sie kleine Fenster öffnen muss, damit die Leute mal Luft holen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ob das dann wirklich dazu führt, dass wir hier in 2 Wochen schon wieder die Geschäfte offen haben, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das wird sehr graduell gehen, wie in anderen Ländern ja auch. Aber es gibt zumindest, das habe ich gestern auch erfahren können in der Pressekonferenz, jetzt einen Austausch zwischen den europäischen Regierungen, was diese Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen angeht, dass man sich da eben ja in ein Gespräch begibt, um gemeinsam auch aus dem zu lernen, was andere Länder vielleicht schon an Lektionen aus dieser Zeit herausgezogen haben.
Wie hat sich denn Ihr Leben und Arbeiten als Korrespondent verändert? Sie leben ja in Madrid. Kommen Sie auch nicht mehr raus aus Ihrer Wohnung?
Also ich komme tatsächlich kaum raus aus meiner Wohnung. Ich gehe überwiegend, wenn ich rausgehe, mal eben zum Einkaufen, zum Bäcker oder zum Fischhändler. Ich koche sehr viel die Tage, viel mehr als sonst, weil ich normalerweise sehr gerne irgendwie draußen bin und mich mit Freunden treffe und irgendwas in der Bar esse oder so. Das passiert natürlich gerade alles nicht. mein Thermomix glüht, kann man sagen. Also der läuft die ganze Zeit. Aber das sind natürlich auch so kleine, ja, kleine Dinge, die einem so ein bisschen die Zeit dann kürzer machen können. Ich kann als Journalist aber im Grunde schon raus, wenn ich arbeite. Ich darf draußen auf der Straße Menschen interviewen. Ich darf auch Gesprächspartner treffen. Das Problem ist nur, viele wollen das nicht mehr. Sie sind eigentlich nur noch dazu bereit, sich eben über Skype oder über WhatsApp oder so zu verabreden. Das geht auch. Es ist halt ein anderes Arbeiten. Man holt sich die Welt hier ins Homeoffice rein. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man wirklich das mit eigenen Augen in Anschein nimmt, was da draußen passiert. Ich würde natürlich gerne mal einen Blick in die Krankenhäuser reinwerfen, mir ein eigenes Bild von der Lage machen. Aber das ist momentan einfach nicht möglich und es wäre wahrscheinlich auch nicht ratsam, weil wenn wir uns angucken, dass wir 15.000 infizierte Sanitäter und medizinisches Personal haben in Spanien, einige sind sogar daran gestorben, wird einem sehr schnell klar, man muss auch als Journalist jetzt sehr, sehr aufpassen, welchen Risiken man sich aussetzt.
Vielen Dank, Herr Dugge, und alles Gute nach Madrid.
Gerne.
Neben Madrid ist Katalonien der zweite Krisenherd der Coronavirus-Epidemie in Spanien. Stand gestern gibt es in der Region im Nordosten des Landes 29.647 gemeldete Infektionen und 3.041 Todesfälle. Wie in der Hauptstadt sind auch hier die Krankenhäuser überfüllt. Ärzte und Pflegepersonal bekämpfen mit viel Einfallsreichtum materielle Engpässe. Julia Macher lebt in Barcelona und berichtet darüber, wie die Menschen in dieser bei Urlaubern aus aller Welt beliebten Stadt mit den Herausforderungen durch Corona umgehen. Auch unsere Autorin steht quasi unter Hausarrest, hat also die meisten ihrer Gesprächspartner nicht persönlich, sondern in einer kreativen Kombination aus Zoom, Skype und WhatsApp getroffen. Leibhaftig da und deutlich hörbar aber waren ihre klatschenden Nachbarn auf den Balkonen.
Jeden Abend pünktlich um 8 öffnen sich Fenster und Balkontüren. Meine Nachbarn treten nach draußen und applaudieren den Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern. Als das alte Ehepaar von gegenüber, sie in Kittelschürze, er mit der immer gleichen graubraunen Strickjacke auf den Balkon tritt, erhält es einen extra Applaus. Genauso wie die Frau von der Stadtreinigung, die gerade die Müllcontainer abspritzt, die Kassierer vom Supermarkt, die mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand und am Kinn baumelnden Mundschutz eine letzte Feierabendzigarette rauchen, das Polizeiauto, das im Schritttempo mit dem blinkenden Schriftzug »Danke fürs Zuhausebleiben« durch die Straße fährt, die Pizzalieferanten, die mithupen. Das 8-Uhr-Ritual ist für die meisten inzwischen ein Stück liebgewordener Alltag. Für David de la Rosa gehört es zu den schönsten Momenten des Tages. Der Lungenfacharzt im Hospital de San Pau arbeitet seit fast einem Monat 50 bis 60 Stunden pro Woche. 400 der 500 Betten der Klinik sind mit Covid-19-Patienten belegt. Die Betten in der Intensivstation hat man von 30 auf über 100 aufgestockt. Müde schaltet er die Computerkamera an. Unter den braunen Augen sind dicke schwarze Ringe.
Ich arbeite seit 20 Jahren als Lungenfacharzt, aber solche überraschenden Verläufe habe ich noch nie gesehen. Patienten schienen sich nach 2-3 Tagen Fieber zu stabilisieren, doch dann verschlechterten sie sich in 12-24 Stunden rapide, ohne Erstickungsgefühle zu haben. Dazu kam der Materialmangel. Natürlich kann kein Krankenhaus der Welt so viele OP-Masken, so viele Beatmungsgeräte bunkern, wie wir gebraucht haben. Aber etwas vorausschauender hätte man nach dem Beispiel Italien schon planen können.
Katalonien ist nach Madrid der größte Krisenherd der Pandemie. Die Frage, hätte man es besser machen können, hat hier auch eine politische Dimension. Nachdem die spanische Regierung den Alarmzustand verhängt hatte, lieferte sich die separatistische Regionalregierung mit Madrid ein Tauziehen um Kompetenzen.
What is the central government's reason for not doing that?
In einem BBC-Interview warf Regionalpräsident Quim Torra, ein glühender katalanischer Nationalist, der Regierung Sánchez vor, die Ausgangssperre sei zu lasch und forderte, Flughäfen und Bahnhöfe stillzulegen und die Region vom Rest des Landes zu isolieren. Als politische Instrumentalisierung empfanden das damals viele, auch in Katalonien. David de la Rosa rollt genervt mit den Augen.
Weil die Welle hier etwas später ankam, konnten wir uns besser vorbereiten, fachfremde Ärzte anlernen. Aber ansonsten ist die Situation überall die gleiche.
Inzwischen ist der Dauerzank zwischen Madrid und Barcelona aus den Schlagzeilen verschwunden. Seit 2 Wochen steht die Wirtschaft in ganz Spanien still, auch in der wohlhabenden Region Katalonien. Fast überall. Mit einer Sondergenehmigung produziert der spanische Autofabrikant Seat Beatmungsgeräte für spanische Krankenhäuser, bis zu 300 Stück pro Tag. Wo früher die Querachsen für die Unterkarosserie des Seat León gebaut wurden, werden jetzt Metallteile gefalzt, Pumpen und Schläuche zusammengesteckt. Normalerweise arbeiten in der weitläufigen Werkhalle in Martorell hunderte Menschen. Jetzt stehen mit Mundschutz und Handschuhen gerade einmal 3 Dutzend am Fließband. Wie viele Unternehmen hat auch Seat fast alle der über 14.800 Angestellten vorübergehend arbeitslos gemeldet. Ausnahmeregelungen gibt es nur für die Verwaltung und alle, die jetzt Beatmungsgeräte fertigen. Als die ersten der etwa 1,5 Meter hohen silbernen Kästen in Kartons verpackt werden, applaudieren die Mitarbeiter für die Fernsehkameras. Auch Christian Vollmer klatscht mit. Der stellvertretende Produktionschef hat das Gerät mitentwickelt.
Wir wollten das Rad nicht neu erfinden, sondern wir haben überlegt, vielleicht gibt es ein paar Verrückte in Start-up, die eine Idee haben und waren auch tatsächlich fündig geworden. Und einer dieser Verrückten aus dem Start-up kam auch aus Barcelona, haben diese Maschine immer weiterentwickelt, haben Dauerläufe gemacht, haben Tests an Schweinen gemacht, Tests an Menschen gemacht in Krankenhäusern, haben das dann so weit gebracht, dass wir dann eine Genehmigung bekommen haben, diese Maschine auch einzusetzen.
Betrieben werden die Maschinen von einem Scheibenwischermotor. Auch fast alle anderen Bestandteile stammen aus dem Lager des Autoherstellers. Die Bauanleitung kommt ins Netz zum Nachmachen. Oxygen, so der offizielle Name des Apparats, ist ein Open-Source-Projekt.
Wir haben wenig Elektronik drin, keine Software drin. Es ist sehr einfach, mechanisch konstruiert. Das war mir auch immer wichtig, hier etwas zu kreieren, was auf der ganzen Welt relativ simpel mit ein bisschen Know-how nachbaubar ist. Es ist für den Notstand, es ist für die aktuelle Situation. Aber diese Situation haben wir gerade in vielen Ländern und sie wird in vielen Ländern auch noch schlimmer.
Was für Seat dabei rausspringt, Vollmer wirkt verblüfft. Die Geräte würden natürlich kostenlos abgegeben. Der Autofabrikant ist nicht der Einzige, der in der wirtschaftsstarken Region im Nordosten unternehmerische Überlegungen vorübergehend hinten anstellt. Barcelonas Hotelverband hat 1400 Betten zur Verfügung gestellt für Patienten, die keine ärztliche Betreuung mehr benötigen, aber auch nicht nach Hause können, etwa weil sie mit Menschen aus der Risikogruppe zusammenleben. Hotel Salud, Hotel Gesundheit heißt die Initiative. Die Idee dazu hatte José María Trenor. Der Vizepräsident von Barcelonas Hotelverband hat als erstes sein 5-Sterne-Hotel Kottenhaus umgerüstet. Vor dem Eingang des Luxushotels, dort wo normalerweise ein roter Läufer liegt, parken jetzt Krankenwagen. Vor der marmornen Wendeltreppe warten Krankenschwestern und freiwillige Helfer auf Patienten. Das zeigen Fotos. Ein Vor-Ort-Besuch ist wegen der Ausgangssperre nicht möglich. Für das Interview schaltet sich Trenor über seine Computerkamera zu. Der Unternehmer sitzt in Polohemd und Pullover auf seinem Sofa und strahlt übers ganze Gesicht. Er war gerade für ein paar Stunden im Hotel, um nach dem Rechten zu sehen.
Wir tragen alle Schutzanzüge und halten immer 2 Meter Abstand. Aber trotzdem sind wir unseren Patienten, Kunden sehr nah. Die Gäste, alles leicht Erkrankte auf dem Weg zur Besserung, schreiben uns Dankesbriefe und kleine Botschaften. Manche wollen bestimmt nie wieder weg.
Trenor schickt einen Videoclip. Im Kottenhaus wird Bingo gespielt. Der Manager ruft vom palmbestandenen Innenhof Zahlen nach oben. Die Mitspieler lehnen im Bademantel an den Balkon und antworten fröhlich mit Bingo, wenn die Ziffern mit denen auf ihrem Notizblock übereinstimmen. Ein Stück Hotelalltag unter Ausnahmebedingungen. Ein Stück neue Normalität, sagt Trenor.
Wir werden diese Krankheit alle früher oder später bekommen. Also müssen wir den Umgang mit ihr normalisieren, vernünftig reagieren und die Angst davor verlieren.
Für den Hotelier ist die Benefizaktion nicht nur Imagepflege, sondern auch eine Investition in die Zukunft. Die Tourismusbranche lebt vom Vertrauen der Gäste. Auch deswegen hat ihr die Corona-Krise so schwer zugesetzt. Wenn José María Trenor die letzten Wochen Revue passieren lässt, stöhnt er kurz auf. Da war zunächst die Absage der weltgrößten Mobilfunkmesse. Auf den Verlust des Millionengeschäfts reagierte Barcelonas Hotelgewerbe damals mit einer Mischung aus Entsetzen und Erleichterung. Dann kam die Vorsaison und mit ihr die Hoffnung, im Vergleich zu Italien glimpflich davongekommen zu sein, und schließlich der Crash. Seit Ende März liegt der Tourismus im gesamten Land flach.
Wir haben uns alle ständig geirrt und jetzt müssen wir Prognosen für die Zukunft erstellen. Das ist schrecklich. Ich hoffe darauf, dass die nächste Mobilfunkmesse eine Art Wiedergeburt wird und dass dann im Frühjahr die Menschen ihre Ängste verlieren, die Buchungen wieder steigen. Bis Februar 2021 durchhalten, bis Februar überleben. Das ist unser Ziel.
Mit stetig wachsenden Besucherzahlen war der Tourismus Spaniens Stabilitätsgarant. Das Urlaubsgeschäft ist verantwortlich für 12% der Wirtschaftsleistung. 2,6 Millionen Menschen leben von ihm. Allein in Barcelona, einem der beliebtesten Städteziele weltweit, sind es 150.000 Menschen. Vielen bricht jetzt die Existenzgrundlage weg. Zum Beispiel Saida Pérez. Die staatlich geprüfte Fremdenführerin lebt in der Nähe des Parc Güell. Der von Antoni Gaudí angelegte Park zählt zu Barcelonas Hauptsehenswürdigkeiten. Normalerweise schieben sich Reisegruppen durch die Anlage mit den weltberühmten gewundenen Keramikbänken. Besucher aus aller Welt knipsen Selfies von sich und den mosaikbesetzten steinernen Echsen. Jetzt ist es still vor Saidas Haustür. Dabei sollte eigentlich die Hauptsaison beginnen. Die Monate, in denen sie als Selbstständige den Großteil ihres Umsatzes erwirtschaftet.
Weil Ostern dieses Jahr so früh im Jahr liegt, war ich den ganzen März über ausgebucht. Und jetzt ist alles gecancelt. Das ist ein dramatischer Abfall. Meine letzte und einzige Tour habe ich am 7. März gemacht. Das Schlimme ist, dass auch der ganze Rest der Welt unter Quarantäne steht oder gerade damit anfängt. Ich habe keine Ahnung, wann ich wieder etwas Geld verdienen werde.
Saida, Anfang 40, lange dunkle Haare, lächelt freundlich in die Kamera. Man soll ihr die Sorgen über die Zukunft, den Ärger über die Politik nicht gleich ansehen. Die spanische Regierung hat zwar 200 Milliarden Euro Hilfe angekündigt, doch für ihren Berufsstand seien die ein Witz.
Hotels und Restaurants haben Anspruch auf Direkthilfen, aber wir Reiseführer nicht. Als ob wir trotz der Ausgangssperre, trotz der geschlossenen Museen arbeiten könnten. Wir müssen mit aufwendigem Papierkram beweisen, dass wir Einbußen von mindestens 70% haben. Bei mir sind es 100% und bekommen dann etwa 600 Euro, aber lediglich für die Dauer des Alarmzustandes. Das ist so gut wie nichts.
Ihre 38 Quadratmeter Wohnung hat Saida seit über 3 Wochen nur zum Einkaufen verlassen. Um nicht zu sehr ins Grübeln zu geraten, hockt sie nachmittags online mit Kolleginnen neutestamentarische Symbolik als Vorbereitung für die nächste Führung durch die Sagrada Familia, wenn irgendwann die Touristen wiederkommen. Noch vor ein paar Monaten hätte niemand für möglich gehalten, dass Barcelona einmal nach Besuchern lechzt. Im Gegenteil, lautstark beschwerten sich die Bewohner über Partytouristen und steigende Mieten. Und in der Altstadt kontrollierten täglich Inspekteure, ob irgendjemand seine Wohnung ohne offizielle Genehmigung an Touristen vermietete. Im Visier hatte die Stadtverwaltung damals vor allem Airbnb. Noch im Februar drohte sie dem Branchenriesen mit hohen Strafen, wenn der innerhalb von 1,5 Monaten nicht endlich allen schwarzen Schafen, also allen Gastgebern ohne Lizenz, den Zugang zur Online-Plattform verbiete. Inzwischen liegen die Inspektionen auf Eis. Und Barcelonas Hosts, die sich bisher auf ihr krisensicheres Geschäft verlassen konnten, bangen um ihre Pfründe. Olga Arroyas vermietet seit 10 Jahren, mit Lizenz, eine kleine Wohnung in Strandnähe. Normalerweise ist das Zwei-Zimmer-Apartment das ganze Jahr belegt, doch jetzt sind alle Buchungen bis weit in den Sommer gecancelt.
Für mich ist das die wichtigste Einkommensquelle. Ich habe mit dem Vermieten angefangen, um meine Arbeitszeit reduzieren zu können und so mehr Zeit für meine Kinder zu haben. Aber jetzt steht die Wohnung seit März leer und wir haben laufende Kosten. Wasser, Strom, ein Umbau, der ansteht.
Die Plattform hat zwar Hilfen in Aussicht gestellt, dennoch überlegt Olga Arroyas, ihr Apartment künftig nicht mehr an Touristen, sondern regulär zu vermieten. Das sei zwar weniger rentabel, aber sicherer als das Geschäft mit den Urlaubern. Sie ist nicht die Einzige. Seit Beginn der Corona-Krise tauchen immer mehr Ferienapartments auf traditionellen Mietportalen auf. Manche spekulieren bereits über ein Ende des Geschäftsmodells von Airbnb. Kommt es tatsächlich so weit? Wie wird die Corona-Krise den Tourismus verändern, wie das Leben und Arbeiten? Wird sich auch eine kosmopolitische Metropole wie Barcelona mehr auf ihr Potenzial vor Ort besinnen? Bisher erkennt man den Wandel nur im mikroskopisch kleinen. In Großunternehmen wie Seat erwägt man, Dienstreisen durch Online-Meetings zu ersetzen. Hotelbesitzer José María Trenor will die kommende Durststrecke mit Sonderangeboten für Stadtbewohner und Kurzzeitmieten überbrücken. Und in der Verwaltung wird überlegt, wie sich Menschenaufläufe vor Top-10-Sehenswürdigkeiten vermeiden lassen.
Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder den Viren unseres Gegenübers vertrauen,
glaubt Zaida Pérez, die zum Nichtstun verdammte Fremdenführerin, und fügt dann hinzu:
Ich hoffe, dass das alles uns hilft zu verstehen, dass wir letztlich alle Menschen sind. Menschen aus Fleisch und Blut, mit Herz und Verstand. Ich habe die winzige Hoffnung, dass wir auch, wenn wirtschaftlich alles Kopf steht, diese grundlegende Lektion lernen.
Autonom und angeschlagen. Katalonien und die Corona-Krise. Julia Macher berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.